Ich möchte darüber sprechen, dass Gott uns beschützt, beschenkt und bewahrt. Insofern fand ich den Eindruck von Jens ganz interessant. Der weiß nicht, worüber ich predige. Genau, aber darum wird es letzten Endes auch gehen. Und ich möchte mal so die Frage in den Raum stellen, wie gehen wir damit um, wenn wir uns alleingelassen fühlen, hilflos fühlen, ohnmächtig, wenn wir uns bedroht fühlen? Und so ein Bedrohungsgefühl kann ja sehr unterschiedlich entstehen. Man kann sich durch Situationen bedroht fühlen. Vielleicht fallen euch da Situationen ein. Man kann sich durch Menschen bedroht fühlen. Man kann sich durch Sünde bedroht fühlen. Da steckt manchmal eine richtige Power dahinter. Und wenn man das eigentlich nicht will und sich da nicht drauf einlassen will, dann kann ein Gefühl von Bedrohung entstehen, je nachdem, wie man damit umgeht. Und letzten Endes gibt es auch geistliche Kämpfe, von denen die Bibel spricht, die so einen unsichtbaren Aspekt haben, wo man manchmal nicht weiß, was läuft hier eigentlich ab. Und auch davon kann man sich bedroht fühlen. Ich habe das für mich mal, als ich noch kein Christ war, habe ich mal eine Situation gehabt, das war so eine Art Albtraum im Wachzustand, wo ich im Nachhinein weiß, das war letzten Endes, steckte da ein geistlicher Kampf hinter, wo ich mich total bedroht fühlte und absolut schutzlos und keine Ahnung hatte, wie ich damit umgehen sollte. Und ich möchte einfach rüberbringen, dass Gott für uns der sein will, der uns beschützt, beschenkt und bewahrt. Und wenn wir dann durch den Bibeltext durchgehen, den ich dafür auch vorbereitet habe, dann werden wir das verstehen, denke ich mal. Als erstes möchte ich mal herausstellen, dass Gott jemand ist, der uns beschützen will. Und wir alle haben einen Bedarf nach Schutz. Die einen vielleicht mehr, die anderen weniger. Und ich möchte mal einen Aspekt herausgreifen, wie wir so damit umgehen, mit diesem Bedürfnis nach Schutz. Ich glaube, dass wir alle irgendwelche Mechanismen haben, die wir einsetzen, wenn es um Selbstschutz geht. Ja, da gibt es eine Situation, wir fühlen uns bedroht, Situation, Mensch, was auch immer, was ich gerade aufgezählt habe, und dann reagieren wir da irgendwie drauf. Am einfachsten ist es immer, sich vorzustellen, wenn man so eine zwischenmenschliche Situation hat, wo man sich vielleicht bedroht fühlt, ja, ein Konflikt oder, aber es kann auch, wie gesagt, was völlig anderes sein. Und dann gibt es unterschiedliche Reaktionen in uns, unterschiedliche Sachen, die in uns ablaufen. Zum Beispiel Rückzug. Rückzug ist ein Selbstschutz. Ja? Wenn ich mich aus einer Situation zurückziehe, mich nicht darauf einlassen will, mich dem nicht stellen will, weil ich mich bedroht fühle beispielsweise, dann geht es eigentlich um Selbstschutz. Ich will mich selber schützen vor irgendetwas, mit dem ich nicht umgehen kann. Aggression ist auch so eine Reaktion, die uns stattfinden kann, wenn es um Selbstschutz geht, weil wir uns bedroht fühlen. Ja, also Angriff ist die beste Verteidigung. Ja, kennt man aus der Filmindustrie, aber nicht nur daher. Aber ganz viele Filme basieren halt auf diesem Prinzip. Ne? So. Und wir kennen das sicherlich auch aus unserem Alltag, vielleicht von uns selber. Und unter Umständen kennen wir auch in unserem eigenen Leben diese eingebauten Selbstschussanlagen, die dann angehen, wenn irgendjemand oder irgendetwas oder eine Situation diese Selbstschussanlage auslöst. Ja? Und dann kann das entweder nach außen explodieren oder nach innen implodieren. Ja? Das ist unterschiedlich, da sind wir unterschiedlich gestrickt. Aber es geht um Selbstschutz am Ende. Das ist das eigentliche Bedürfnis, was dahinter steckt. Das will ich jetzt nicht schönreden, wie man dann damit umgeht, aber mir geht es um diesen Punkt, wie gehen wir mit Bedrohung um. Es gibt noch einige andere Sachen, will ich jetzt nicht zu sehr auswalzen. Der Punkt ist, dass Gott uns einlädt, unseren Schutz bei ihm zu suchen. Und wenn ich das jetzt so betone, dann heißt das nicht, dass es nicht auch Situationen gibt, wo es notwendig ist, dass Menschen uns schützen. Das Thema, was wir nachher hören werden, auch mit der Babyflaschenaktion, ist exakt so ein Thema. Ja? Aber an der Stelle geht es mir jetzt mal um diesen Aspekt, wie finde ich Schutz bei Gott und wie verhält sich das mit meinen Selbstschutzmechanismen? Psalm 125, Vers 1 und 2, Neue Genfer Übersetzung. Die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und der ewig besteht. So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, So umgibt der Herr sein Volk jetzt und für alle Zeit. Da spricht oder da benutzt der Psalmschreiber dieses Szenario Jerusalem in der Mitte, umgeben von Bergen. Ja? Und die Situation ist die, dass Jerusalem auf einem Hügel aufgebaut ist, der kleiner ist als die Hügel oder Berge, die Jerusalem umgeben. Und in dem Zusammenhang schreibt er halt, die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion, der nicht wankt und der ewig besteht, weil er halt auch gut eingekreist ist. Und dann wird es auch beschrieben, so wie Jerusalem von schützenden Bergen, weil sie größer sind als der Ort, wo Jerusalem draufsteht. So wie Jerusalem von schützenden Bergen umgeben ist, so umgibt der Herr sein Volk, jetzt und für alle Zeit. Und das schreibt der Psalmschreiber in eine Situation auch hinein, wo wahrscheinlich Bedrohung auch da ist von außen. Ja, wo die Sorge da ist, dass irgendwas Schlimmes passieren könnte. Zumindest zielt dieser Vers auch darauf ab, wenn man, oder der ganze Psalm darauf ab, wenn man ihn weiterliest. Gott ist derjenige, der sich selbst um sein Volk kümmert, der selbst der Schutz um sein Volk herum sein will. Was er aber auch sagt, ist, die auf den Herrn vertrauen, gleichen dem Berg Zion. Da wird ein Link hergestellt. Das heißt, wir erleben das nicht immer automatisch, dass Gott uns schützt. Manchmal schützt uns Gott und wir nehmen es überhaupt nicht wahr. Fakt ist, der Psalmschreiber ermutigt uns, Vertrauen in Gott reinzusetzen, damit wir diesen Gott, der uns schützen will, auch wirklich wahrnehmen und in diesem Schutz auch geborgen sind. Ja? Das heißt, er fordert sein Volk dazu heraus, ganz aktiv diesen Schutz zu suchen bei Gott und sich selbst auf Gott zu verlassen und nicht auf alle möglichen Mächte um Israel herum, die vielleicht mächtiger sind als die Feinde, von denen sie gerade angegriffen werden. Ist ein Thema durch das Alte Testament hindurch, ja, wo das Volk Israel sich immer wieder schwer getan hat. Und betont wird hier, dass der eigentliche Schutz von Gott selbst kommt. Das ist der Punkt. Der Glaube an ihn verschafft den Menschen Sicherheit. Sowohl dem Volk Israel damals als auch heute, weil Gott ist heute derselbe, der hat sich nicht geändert. Und wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen, dann hat das was mit Schutz zu tun. Egal in welcher Lebenslage wir da stehen. Und da weiß ich, dass ich das jetzt sehr vereinfacht darstelle, aber darum geht es in diesem Bibelvers. Ja? Die Bibel benutzt andere Worte, um diese Sicherheit, diesen Schutz darzustellen. Er ist der Fels, auf dem ich stehe. Ich werde nicht wanken. Ja, und wenn wir unser Haus nicht auf den Sand bauen, sondern auf den Felsen, auf Jesus Christus selber, der sein Leben für uns gegeben hat und für uns auferstanden ist, dann stehen wir sicher, dann sind wir safe. Ja? Gott ist derjenige, der in uns selbst dieses Empfinden von Sicherheit zum Ausdruck bringen will. Und glaubt mir, ich weiß, wovon ich rede. Selbst wenn ich hier vorne stehe und es manchmal den Eindruck macht, als wäre das einfach ziemlich locker. Ich finde es jedes Mal herausfordernd, hier auf der Bühne zu stehen. Ich gebe es auch zu, wenn ich dann da stehe, ist es auch meistens so, kann ich mich da auch freispielen. Aber es gibt durchaus diese Situation immer wieder, wo ich Unsicherheit spüre. Es ist nicht so, als wenn das alles nur so locker runtergehen würde. Ja? Oder auch wenn ich irgendwo anders predige. Ich meine, hier bin ich ja zu Hause. Ist ja Heimspiel. Aber wenn ich dann mal woanders bin, weiß nicht, wie die Leute sind und Location und hast du nicht gesehen. Und es gibt andere Situationen, wo das der Fall ist. Ja? Ich weiß, dass ich nach dem ersten Mal, wo ich als Elfjähriger, glaube ich, in der Kirche, damals katholische Kirche, mithelfen sollte, Gitarre zu spielen. Das war unglücklicherweise ein Lied, wo ich zupfen musste. Gefühlt ging meine Hand so beim Zupfen. Ja, so kann man nicht Gitarre spielen. Und ich habe mir danach geschworen, dass ich es nie wieder machen werde. Nie wieder werde ich so ein Ding machen und mich da vorne hinstellen. Jeder von uns kennt diese Situation, wo man sich nicht sicher ist, aus unterschiedlichsten Gründen. Und die Beispiele, die ich genannt habe, sind vielleicht noch banal. Ja? Aber wenn wir unser Leben auf den Fels stellen, wenn wir uns ganz bewusst von Herzen auf Gott, unser Vertrauen auf Gott legen, dann entsteht dadurch Sicherheit, weil dieser Gott ist stärker als alles, was unser Leben unsicher machen kann. Ja? Er ist stärker. Und deswegen möchte ich uns einfach immer wieder einladen und auch heute Morgen ganz bewusst Gott in unser Leben einzuladen, Jesus in unser Leben einzuladen, das kann man jeden Tag machen. Und wenn du das in deinem Leben noch nie gemacht hast, dann wäre heute eine wunderbare Gelegenheit, diesen Jesus in dein Herz einzuladen, weil der hat sein Leben für dich gegeben, der hat alles für dich gegeben, damit du aus der Unsicherheit herauskommen kannst in seine Sicherheit. Der Jesus will, wenn er in uns wohnt, durch seinen Geist, will uns Frieden geben und dadurch auch Schutz. Ja, und Frieden kann da sein, wo wir feststellen, dass Gott selbst unser Schutz ist. Und wenn wir das dann merken, dann können wir langsam lernen, unsere Selbstschutzmechanismen loszulassen und müssen nicht immer damit beschäftigt sein, uns selber vor allem Möglichen zu schützen, vor dem wir Angst haben. Das ist nämlich echt anstrengend. Da geht so viel Kraft bei drauf. Das Problem ist, dass wir nicht immer drauf kommen, unseren Schutz bei dem zu suchen, der ihn uns eigentlich wirklich geben könnte. Fakt ist, Gott will uns beschützen und das passiert dadurch, dass wir ihm vertrauen. Das Zweite, was Gott machen möchte, ist, er will uns beschenken. Und das ist ganz wichtig, auch gerade wenn es darum geht, dass man zum Beispiel sich unsicher fühlt, sich irgendwo hilflos fühlt, in einer brenzlichen Situation oder gefährlichen Situation drin ist und nicht weiß, wie man damit umgehen soll oder eigentlich etwas in einer Herausforderung drin steckt, die eine Lösung braucht, aber man hat die Lösung nicht. Ja? Und an der Stelle ist Gott derjenige, der uns beschenken möchte. Und wie hat man sich das vorzustellen? Da komme ich nämlich gleich zu meinem Lieblingsvers in diesem Psalm. Ich möchte das mit einem kurzen Bild erklären. Ich liebe dieses Bild von einer Schatzkiste. Ja, ich bin nie Pirat gewesen oder irgendwie sowas. Ich habe höchstens Pirat gespielt. Ich glaube, als damals in meinem Playmobil-Kasten hatte ich eine Schatzkiste. Wie auch immer. Also es hat mich jetzt, dass ich auf Schatzkisten stehe, weiß ich nicht, warum das so ist. Auf jeden Fall stellen wir uns mal eine Schatzkiste vor. Mit lauter schönen Sachen drin. Ja, wunderbaren Sachen. Das Dumme ist nur, diese Schatzkiste ist zu. Und jetzt werde ich da mal ein bisschen konkreter und nehme so die biblische Geschichte mal mit rein. Gott hat eine Schatzkiste im Himmel, die er eigentlich uns Menschen versprochen hat. Und diese Geschichte fängt in 1. Buch Mose Kapitel 1 an. Da hat er uns diese Schatzkiste schon versprochen. Steht da so nicht drin, wenn ihr die Schatzkiste sucht. Ja? Das ist jetzt mein Bild. Ja, nicht, dass ihr mir hinterher Irrlehre vorwerft. Aber das ist das, was Gott eigentlich macht. Er verspricht uns etwas, was richtig gut für uns ist. Und den Schlüssel für diese Schatzkiste hat er uns Menschen gegeben. In der Geschichte, 1. Buch Mose, sozusagen dieser Spruch an den Menschen, macht euch die Erde untertan. Nicht im Sinne von gewalttätig untertan, sondern kümmert euch darum. Ich gebe euch dieses Recht und die Vollmacht, das zu tun, weil ihr nach meinem Bilde geschaffen seid. Und auf dieser Grundlage gebe ich euch den Schlüssel, mit dieser Schatzkiste etwas zu tun. Das Dumme ist dann, und das kann man nachlesen in der Schöpfungsgeschichte, wir haben den Schlüssel dem Teufel gegeben. Den haben wir nicht selbst behalten, sondern wir haben uns echt als Menschen übers Ohr hauen lassen, irreführen lassen, weil wir dachten, nee, das mit dem Vertrauen, das ist nicht so, da muss man noch ein paar Sicherheitsmechanismen einbauen, damit wir auch wirklich safe sind und das Ganze auch wirklich handeln und kontrollieren können. Und was dadurch passiert ist, ist, dass wir den Schlüssel letzten Endes dem Teufel gegeben haben, durch unsere Sünde, durch unsere Abwendung von Gott. Und wir haben den Schlüssel in der Hand gehabt für diese tolle Schatzkiste mit all den Weisheiten, Lösungen und was auch immer, die für das menschliche Leben so notwendig sind. Und dann kommt Jesus, beziehungsweise da komme ich gleich drauf, dass Jesus kommt. Ja? Und dieser Teufel sitzt jetzt auf dieser Schatzkiste und bewacht diesen Schatz, damit wir als Menschen da nicht drankommen. Und die Frage ist, wie kommen wir jetzt wieder an den Schlüssel zurück? Wie gelangt er in unsere Hände? Und da lesen wir mal Psalm 125, Vers 3. Da steht nämlich, denn die gottlosen Unterdrücker werden nicht mehr lange ihr Zepter schwingen dürfen über dem Land, das als Besitz denen zusteht, die nach dem Willen Gottes leben. Da spricht der Psalmist natürlich auch in eine Situation rein, wo es um tatsächliche Bedrücker und Unterdrücker geht. Ja? ist Fakt. Wenn man diesen Vers aber auch mal im geistlichen Zusammenhang und im Zusammenhang mit dem Neuen Testament liest, dann steckt da auch Folgendes drin. Und da benutze ich meine Übersetzung aus einer anderen Bibel. Das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Warum? Weil Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist und dadurch dem Teufel den Schlüssel entrissen hat und diesen Schlüssel letzten Endes seinen Kindern, seinem Volk zurückgibt, damit sie Zugang haben zu dieser Schatzkiste, zu all dem, was Gott da schon längst vorbereitet hat. Und der Schlüssel, der uns geklaut worden ist, den wir letzten Endes abgegeben haben, ja, es ist unsere Verantwortung, den hat Jesus durch das, was er getan hat und durch seine Auferstehung zurückerworben und er gibt diesen Schlüssel wieder in unsere Hände. Dieses Bild des Schlüssels wird oft im Neuen Testament benutzt, um deutlich zu machen, dass wir ein Recht haben, dass wir eine Autorität haben, auf das zuzugreifen, was Gott für uns schon vorbereitet hat. Ja? Jesus hat diesen unsichtbaren Feind, der sich immer gegen Gottes Pläne stellt, er hat ihn schon besiegt, er hat ihn bezwungen, er hat ihn überwunden am Kreuz von Golgatha. Und deswegen wird das Zepter, was ja für Regieren, Herrschen und so weiter steht, dieses Zepter wird nicht länger ruhen auf dem Erbe, das für uns bestimmt ist. Für die, die an Jesus glauben. Und deswegen ist das Evangelium so wichtig, dass wir das Evangelium verstehen. Das Evangelium ist keine Geschichte, wo es um einen Mitleidsakt für uns geht. Das ist es auch. Ja? Gott hat Mitleid mit uns gehabt, weil wir mit dem Kopf vor die Wand rennen, sehenden Auges. Da hat Gott Mitleid mit gehabt. Und deswegen ist Jesus Mensch geworden. Aber es ist nicht nur eine Mitleidsgeschichte, sondern es ist eine Geschichte, die uns deutlich machen will, Jesus hat etwas für uns zurückerobert, womit wir jetzt was machen können. Das hat er in unsere Hände gelegt. Es ist also nicht wie Schlaraffenland, wir setzen uns auf den Stuhl, machen den Mund auf und Gott schüttet alles rein, sondern hier steht ganz klar drin, dass dieses Erbe, was Gott für die Menschen vorbereitet hat, die an Jesus glauben, dass wir darauf zugreifen können, dass wir den Schlüssel nehmen, dieses Recht in Anspruch nehmen, um es mal so auszudrücken, im Glauben und dann darauf zugehen, auf das, was Gott für uns hat. Das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Und deswegen steckt hier ganz klar die Einladung drin, dass wir dahin gehen zu dieser Schatzkiste und hineingucken, was hat Gott denn da vorbereitet? Was ist denn da alles drin? Und das hat etwas damit zu tun, dass wir in der Bibel lesen, dass wir uns gute Predigten anhören. Ich hoffe, die gehört auch dazu. Dass wir beten, dass wir sprechen mit Gott, uns unterhalten und fragen, Gott, was hast du vorbereitet? Was ist in dieser Schatzkiste drin? Lass mich nichts übersehen, wenn ich es brauche. Ja? Und dann geht es darum, das zu empfangen, das zu nehmen, was Gott in diese Schatzkiste reingelegt hat. Und dieses Wort nehmen kommt übrigens im Zusammenhang mit Beten und Glauben im Neuen Testament durchaus vor. Das ist keine neuzeitliche Erfindung von irgendwelchen Amis. Ja, es steht so im Wort in der Bibel drin. Ja, beten und Glauben hat etwas mit Nehmen zu tun. Lambano heißt dieses Wort, glaube ich. Ich habe jetzt nicht vorher nachgeguckt, war jetzt spontan. Nehmen. Ja. Und dann, wenn wir genug nehmen, haben wir auch genug für andere. Nicht nur für uns, sondern können wir sogar noch weitergeben. Das ist so Gottes Idee in dem Ganzen, dass das nicht nur für uns reicht, sondern auch für andere. Und mir ist dieser Gedanke im Laufe der letzten, erste Mal habe ich mich so mit diesem Thema geistliches Erbe in der Bibel, habe ich mich, glaube ich, in den 90ern beschäftigt. Da waren wir noch drüben im Gottesdienstraum, wo jetzt Plenum ist. Mich hat es begeistert, dieses Thema, und ich bin da mal durch die Bibel durchgegangen. Und Fakt ist, das ist eine Realität Gottes, die er uns anbietet, in die wir hineinwachsen können, in die wir uns, ich drücke es mal so aus, in die wir uns hineinglauben können. Ja, und es hat etwas damit zu tun, dass wir uns im Glauben dieser Wahrheit stellen, was Gott in diese Schatzkiste hineingelegt hat. Wenn wir uns dem nicht im Glauben nähern, dann werden wir davon nichts haben. Dann ist es immer noch so, dass Gott es uns mit ganzem Herzen geben will. Und er beschenkt uns auch manchmal ganz souverän, ohne dass wir irgendwas glauben. Ja? Die Sonne geht auf über Gerechte und Ungerechte, das steht auch in der Bibel. Aber heute Morgen möchte ich mal diesen Aspekt betonen, weil es hier in diesem Psalm so steht, dass es auch darauf ankommt, dass wir Gott ganz bewusst suchen, unser Herz für das offen machen, was er uns geben will. Und nicht passiv Gott gegenüber sind. Ja, er ist derjenige, der uns alles schenkt. Aber es braucht auch unsere offenen Hände, um es zu nehmen. Es braucht unsere Münder, um darum zu bitten. Es braucht eine Beziehung letzten Endes. Und eine Beziehung lebt von einem Geben und Nehmen in gewisser Hinsicht. Ja. Gott will uns beschenken, so reichlich. Und ich glaube, ich würde es so gerne in dieser einen Predigt so rüberbringen, wie mir das auf dem Herzen liegt, und ich befürchte, ich schaffe es nicht. Aber lasst euch diesen Satz einfach mal durch Leib und Magen gehen. Das Zepter der Gesetzlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Und in diesem Erbe der Gerechten ist etwas für dich drin, was für dein Leben lebensnotwendig ist. Das ist nicht irgendein Add-on, was man sich für bessere Gefühle antun kann, sondern es fängt an mit der Vergebung der Sünden. Es geht weiter mit der Gnade, die Gott uns jeden Tag geben will, damit wir leben können und das hinkriegen können, was Gott auf dem Herzen hat und in unserem Leben verwirklichen will. Und es geht mit vielen anderen Sachen weiter. Weisheit, die er uns schenken will für Lebensfragen, in denen wir stehen. Und die Lebensfragen werden nicht kleiner und nicht unwichtiger. All das ist in der Schatzkiste drin. Die ist so reich. Und sie äußert sich in diesem Buch, da kann man es nachlesen, was man Bibel nennt. Da findet man das Inhaltsverzeichnis dieser Schatzkiste. Und in diesen Worten, die hier drin stecken, ist sozusagen der Schlüssel, der Zugang zu dieser Schatzkiste. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das auf der Zunge zergehen lassen, beziehungsweise auf dem Herzen. Ja. Weil das ist der Weg, den Gott sich ausgedacht hat. Und wenn wir mehr und mehr von dem erkennen, was Gott in diese Schatzkiste hineingelegt hat, dann werden wir auch erleben, dass Gott uns bewahrt. Weil, und das ist mein letzter Punkt, wenn wir nicht das kennen, was Gott in diese Schatzkiste hineingelegt hat, stehen wir in der Gefahr, falsche Entscheidungen zu treffen. Hat ja Jens auch irgendwann letztens drüber gepredigt, möchte da nur einen Aspekt herausstreichen. Auf der einen Seite will Gott uns bewahren in unserem Leben. Auf der anderen Seite hängt Bewahrung damit zusammen, dass wir mit Gott zusammen die richtigen Entscheidungen treffen. Bewahrung, so wie es jetzt hier in dem Psalm auch beschrieben wird, ist nicht etwas, was schicksalsmäßig über uns kommt. Sondern Bewahrung, so wie es hier beschrieben steht, ist etwas, wo Gott ganz aktiv dran beteiligt ist, aber auch wir. Und nicht erst die Bibel alleine, sondern auch die Psychologie zum Beispiel weiß, dass wir viele falsche Entscheidungen treffen in unserem Leben, weil wir von falschen Voraussetzungen ausgehen, weil wir falsche Wahrnehmungen haben oder sagen wir mal einseitige Wahrnehmung. Es gibt ein Buch von einem Daniel Kahnemann, der hat dafür sogar einen Nobelpreis gekriegt. Der ist, glaube ich, im Bereich Wirtschaftspsychologie unterwegs. Aber der hat da ein paar Erkenntnisse drin verarbeitet in diesem Buch, die ich ganz spannend fand. Ich habe es nicht ganz gelesen, aber ich habe einiges da drin gelesen und fand das sehr interessant. Er hat das Gehirn, unser Denken, hat er in zwei Systeme aufgeteilt. Ja, manche Dinge, die man nicht anders erklären kann, muss man mit Modellen erklären. So, dann bastelt man ein Modell, ein System und das hat er hier. So, und das erste System, wie wir Entscheidungen treffen, wie wir denken, wie wir reagieren, ist schnell, automatisch, immer aktiv, emotional aufgeladen, stereotypisierend, sprich, wir gehen immer von gewissen Voraussetzungen aus, haben gewisse Vorurteile, die wir dann auf die unterschiedlichsten Situationen auch anwenden. Ja, und geschieht meistens unbewusst. System 1 reagiert sozusagen im Schlaf. Dafür muss man nicht nachdenken. Ja, wenn Aische zu Hause ruft, und ich höre das dann ausnahmsweise im Büro, dass das Essen fertig ist, dann reagiert System 1. Ja, Speichelfluss, Essen. Nein, nicht ganz so. Aber ich glaube, euch fallen selbst Situationen ein, wo ihr genau wisst, okay, so funktioniere ich auch. Es gibt Bereiche, wo ich wirklich schnell automatisch und was weiß ich reagiere, wo auch gewisse Emotionen automatisch da sind. Da muss ich nicht dran arbeiten oder dran kurbeln. Die sind einfach so. Ja? System 1. System 2 ist langsam, anstrengend, selten aktiv, was auch damit zusammenhängt, dass es mehr logisch ist, dass es berechnend ist und sich bewusst mit Dingen auseinandersetzt. Also System 1, unser Denksystem 1, ich hoffe, ihr könnt mir folgen, ist mehr so ja, reflexartig. Ja? Und System 2 muss sich ganz bewusst Gedanken machen über irgendwelche Dinge. Und das tun wir nicht immer. Wir reagieren ganz oft reflexartig, so wie wir es vielleicht von der Muttermilch an aufgesaugt haben, wie uns bestimmte Dinge im Leben geprägt haben, wie auch immer, dass wir an der Stelle zu falschen Schlussfolgerungen kommen. Weil wir vielleicht denken von einer Person, ja, die ist nett, ich habe richtig nette Erfahrungen mit der gemacht. Das ist richtig toll. Und wenn wir dann irgendeine andere Geschichte hören, geht jetzt in den Bereich von Klatsch und Tratsch, ne? Gibt es nicht in der Gemeinde, weiß ich. Aber nur, falls ihr das mal mitkriegt, dann reagieren wir vielleicht nicht immer, aber dann kann es sein, dass wir reagieren, nein, das kann doch gar nicht sein, das ist es doch so, das ist doch eine nette Person. Ja? Es ist ein sehr banales Beispiel, man nennt das den Halo-Effekt und Halo heißt Heiligenschein. Wir haben bestimmte Personen, denen wir persönlichen Heiligenschein aufgesetzt haben. Das passiert in der Öffentlichkeit, Medien, was weiß ich nicht alles. Wenn wir dann hören, dass diese Person irgendwas anderes gemacht haben soll, was diesem Heiligenschein nicht entspricht, dann wollen wir das nicht wissen, können uns das nicht vorstellen, halten das für Fake News oder sonst irgendwas. Das kann ja auch so sein. Ja, aber trotzdem ist da die Gefahr dahinter, dass wir nicht sehen wollen, was da sein könnte. Ja. Und da haben die das mal auf Englisch so ausgedrückt, what you see is all there is. Das heißt, alles, was du siehst, was du wahrnimmst, auch wenn es nicht das Ganze ist, das ist genau das, was die Wahrheit ist. Mehr ist da nicht. Und alles andere ist Schrott, ab in die Mülltonne. Und da geht es einfach darum, okay, wir haben eine echt begrenzte Wahrnehmung. Und weil wir begrenzte Wahrnehmung haben von Menschen, von uns selbst, von Situationen, wir kennen nicht immer alle Fakten, reagieren wir System 1, reflexartig. Wir müssten System 2 einschalten, ja, und mal ein bisschen mehr uns Zeit nehmen, über Dinge nachzudenken, um vielleicht ein größeres Bild zu bekommen, wie der Mensch wirklich ist, wie eine Situation wirklich aussieht, wie was auch immer. Ja? Und so funktioniert es auch mit unserem Glauben. Ich nehme jetzt mal nicht System 2, das kann man damit vergleichen, aber ich würde mal sagen, wenn wir Bewahrung erleben wollen, aktiv Bewahrung erleben wollen von Gott, dann ist es wichtig, dass wir nicht immer reflexartig reagieren. Manchmal übertünchen wir das ja auch ganz fromm, so unsere Reflexe. Ja. Sondern wir müssen lernen, wirklich in einer Glaubensdimension, in einem Glaubenssystem, Anführungsstrichen, zu reagieren. Indem wir nicht einfach auf das zurückgreifen, was wir sowieso schon kennen und wie wir vielleicht auch Gott kennengelernt haben, sondern dass wir tatsächlich lernen, Gott zu suchen und zu verstehen, was er für uns vorbereitet hat. Psalm 125, Vers 3 offensichtlich immer noch. Es soll nicht so weit kommen, dass selbst die ihre Hände nach Unrecht ausstrecken, die Gottes Willen tun. Es soll nicht so weit kommen, dass selbst die ihre Hände nach Unrecht ausstrecken, die Gottes Willen tun. Das ist Bewahrung. Und was ist dazu notwendig, dass das nicht passiert, dass Menschen, die eigentlich Jesus nachfolgen wollen, auf Dinge zurückgreifen, die einen von Gott wegführen? Was ist dazu notwendig? Dass wir das kennen, was Gott uns anbietet. Ansonsten gehen wir an dem vorbei, was Gott in unserem Leben tun will und bleiben da auf der Wegstrecke. Es gibt im Alten Testament diesen Vers, ohne Offenbarung verwildert das Volk. Das hängt auch damit zusammen. Ja. Nehmen wir mal an, wir haben zu tun mit irgendeiner Sünde in unserem Leben, wo wir wissen, Gott hat was Besseres für uns. Ja? Gott möchte uns davon freimachen. Jesus ist für diese Sünde am Kreuz gestorben, was auch immer das ist. Geiz, schlechtes Reden, irgendwas im sexuellen Bereich, was immer. Ja? Ist wurscht, was man da einsetzt, aber irgendein Ding. Reflexartig kann man dann so damit umgehen, okay, wenn ich es nicht schaffe, das jetzt unter Kontrolle zu kriegen, dann muss ich halt irgendwie damit leben und Gott ist mir gnädig. Ich vereinfache das mal sehr. Ja, man muss sich irgendwie arrangieren, das ist unser Reflex. Ja, oder ich werde zum Neurotiker und fange an, mit irgendwelchen komischen Mitteln dagegen anzukämpfen. Aber das macht krank, das ist auch nicht hilfreich. Kann ich nicht empfehlen. Ja. An der Stelle ist es wichtig, System 2 anzuschalten, im Sinne von Glauben. Dass wir Gott suchen und uns bewusst machen, was hat er in diese Schatzkiste hineingelegt? Womit will Gott mich segnen? Was ist es, worauf ich zugehen darf? Wo er mich ja eingeladen hat, wo Jesus sein Leben dafür gegeben hat. Das ist dann notwendig. Und so passiert dann Bewahrung. Um zu der Anfangsfrage zurückgekommen, was mache ich dann in so einer Situation, wo ich mich bedroht fühle? Durch Menschen, durch Situationen, durch irgendwelche Sachen. Reflexartig habe ich irgendwelche Mechanismen, wie ich damit umgehen kann. Davor fliehen, mich ablenken oder sonst irgendwelche anderen Geschichten. Aber Gott möchte uns in seine Nähe hineinführen und dafür ist es notwendig, dass wir uns im Glauben auf diese Situation einlassen und im Glauben auf die Lösung, die Gott hat, weil Gott sieht mehr als das, was wir sehen. Und Gott will uns helfen, in solchen Situationen, wo wir uns durch irgendetwas bedroht fühlen, sicher zu fühlen. Das will Gott machen. Und das macht er, indem wir auf ihn hören, indem wir das glauben, was er uns gibt, indem wir auf diese Schatzkiste zugreifen, wo Gott gesagt hat, das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten und das, was da drin ist, das ist für dich. Gott braucht die Schatzkiste nicht. Gott ist Gott. Aber wir brauchen das. Und ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns das bewusst machen. Gott beschützt uns, Gott beschenkt uns, Gott bewahrt uns. Und wir haben einen echt aktiven Anteil daran, dass wir uns darauf einlassen, dass wir im Glauben an ihm dran sind und das nehmen, was er für uns hat. Ja, lass uns beten. Und das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, Jesus, dass du das Wichtigste für uns am Kreuz schon getan hast. Danke, dass du uns nicht irgendwie in hilflosen Situationen belassen willst, sondern dass du uns deine Hilfe schenken willst und dass du uns auf die Beine stellst und uns zu Gestaltern des Lebens machst, nicht zu Opfern des Lebens. Danke, dass du das gut machst, dass du gerecht bist und dass du den Feind schon längst besiegt hat, der uns davon abhalten will, die Lösung aus deiner Hand zu bekommen, die wir brauchen. Danke für Weisheit. Danke für Kraft. Herr, danke, dass dieser Vers sowohl für Situationen gilt, wo wir mit Sünde zu kämpfen haben. Das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten, Herr. Du hast uns Freiheit versprochen. Oder da, wo negative Erinnerungen uns prägen und verletzt haben und uns Schmerzen bereiten. Herr, auch darüber spreche ich das aus. Das Zepter der Gottlosigkeit wird nicht länger ruhen auf dem Erbe der Gerechten. Du willst unsere Schmerzen innerlich lindern. Du willst heilen. Du willst Gnade schenken. Herr, führe uns in einen Glauben hinein, der das sieht, was du vorbereitet hast und in die Schatzkiste gelegt hast, dass wir zu Tätern werden, in deinem Sinne.